Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Theo Gers am Mikrofon. Morgen soll es passieren. Dann wollen erstmal drei europäische Staaten ein Zeichen setzen in Richtung Israel und dahingehend den Friedensprozess nicht völlig zu begraben. Morgen wollen Spanien, Irland und Norwegen das tun, was schon 143 Staaten vor ihnen getan haben. Sie wollen Palästina anerkennen, weil es zum Frieden dort zwei Staaten braucht. So das Argument: Israel und eben einen Palästinenserstaat. So hören wir es ja auch seit vielen Jahren. Stichwort Zwei-Staaten-Lösung. Dabei ist derzeit bei Palästina in Sachen Staatlichkeit im klassischen Sinne, Stichwort Staatsvolk, Staatsgebiet und eine Staatsregierung, einiges noch unklar, vor allem wie das Staatsgebiet aussehe und wer dort regiert und wer dort lebt. Trotzdem wollen die drei europäischen Länder diese Anerkennung durchführen. In jedem Fall ist das wieder mal ein Zeichen dafür, dass die internationale Unterstützung für Israel weiter zurückgeht. Anerkennung Palästinas, vorschnell oder richtig für den Frieden im Nahen Osten, das ist unser Thema in Kontrovers. Und wir fragen heute, was macht das eigentlich mit uns Deutschen? Müssen auch wir mal so ein Zeichen setzen oder verbietet sich so etwas für Deutschland, weil Deutschland eben wegen des Holocausts nun mal ein besonderes Verhältnis zu Israel hat, an dem es nichts zu deuteln gibt. Und weil durch dieses Ausblenden vieles, auch politische Beschlüsse, auf eine schiefe Bahn geraten können, verbietet es sich für Deutschland vielleicht auch aus Solidarität mit Israel, unserem besonders engen und eben wegen des Holocaust besonderen Partners. Fest steht jedenfalls, die Bundesregierung, die deutsche Politik kommt immer mehr in eine Zwickmühle, denn da ist ja nicht nur diese kleine Anerkennungswelle, die sich da abzeichnet. Es gibt auch andere Entwicklungen, bei denen der aktuelle Auslöser, der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober, immer mehr in den Hintergrund zu geraten scheint. Am Freitag hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Urteil erlassen. Danach muss Israel seine Offensive im Süden des Gazastreifens um die Stadt Rafah sofort stoppen, was Israel aber nicht tut, unter Hinweis auf den 7. Oktober. Soll man Israel gewähren lassen oder muss man auch Deutschland darauf pochen, dass es dieses internationale Recht gibt und dass es gilt? Das gleiche Problem, wenn wir eine Woche zurückgehen. Letzten Montag hat der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle beantragt. Gegen die drei obersten Führer der Hamas wegen des 7. Oktober, aber zeitgleich eben auch gegen Israels Premier Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant wegen des Kriegs im Gazastreifen und des Vorwurfs, die Zivilbevölkerung zu wenig zu verschonen und auch zu wenig Hilfsgüter durchzulassen. Seitdem ist die Empörung über diese Gleichsetzung groß. Und zwischen allen Stühlen, bei allen drei Entwicklungen, Deutschland. Das Existenzrecht Israels ist Staatsraison, also ist klar, wo Deutschland steht, an der Seite Israels. Aber die Beachtung des Völkerrechts ist für Deutschland auch elementar. Die Errichtung der beiden Gerichtshöfe, die darüber wachen, war gerade den Deutschen eine ganz große Errungenschaft. Und was denn nun gilt? Wenn Staatsräson und Solidarität mit Israel auf der einen Seite und das Völkerrecht auf der anderen Seite kaum noch unter einen Hut zu bringen sind, das ist unser Thema. Meine Studiogäste. Ich begrüße einmal Jürgen Hart. Er ist außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, zugeschaltet aus Solingen, das in seinem Wahlkreis liegt. Guten Morgen, Herr Hart. Da gibt's ein Leitungsproblem, das werden wir lösen. Zugeschaltet aus Hannover machen wir erstmal weiter mit der Vorstellungsrunde. Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Bundestages. Guten Tag, Herr Kindler.
Guten Morgen, Herr Gers.
So, und aus Berlin zugeschaltet Peter Lintel. Er ist Politikwissenschaftler und Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP. Guten Tag, Herr Lintel.
Guten Morgen, Herr Gers. Guten Morgen in die Runde.
Ja, und jetzt versuchen wir es nochmal mit Herrn Hart. Ist er jetzt da? Er kann noch nicht hören. Dann versuchen wir die Leitung per Telefon wieder aufzubauen. Das wird schon klappen. Einige Hörer haben heute Morgen auf unseren Anrufbeantworter gesprochen, was sie von einer Anerkennung Palästinas halten. Hören wir mal rein.
Guten Morgen, Schulz aus Darmstadt. Frieden kann es dort in Nahost nur geben, wenn Palästina als Staat anerkannt wird und Israel das ebenfalls tut.
Peter aus Xanten. In Israel leben auch sehr viel Palästinenser, die allerdings sehr kurz gehalten werden in dem Staat, weil sie die Minderheit darstellen. Israel muss zur Raison gerufen werden, auch wenn wir Deutschen uns damit sehr, sehr schwer tun.
Frau Berger aus Frankfurt. Die Osloer Verträge, da steht drin,
wenn jetzt die Fatah dafür sorgt, dass staatliche Strukturen geschaffen werden für das palästinensische Gebiet, dann wird es einen Staat geben. Diese Vereinbarung zwischen in den Osloer Verträgen zwischen Israel und Palästinenser wurde nicht erfüllt.
Gruß an die Runde. Hier ist Eckhard John, Religionspädagoge aus Passau. Es darf auch daran erinnert werden, dass der Rabbin von nationalistischen Israeliten mosaischen Glaubens umgebracht wurde, womit dann ja auch da ein schwerer Einbruch erfolgte.
Ich glaube, dass die Zwei-Staaten-Lösung überholt ist, weil inzwischen so viele verschiedene Menschen in Israel und in Palästina leben. Es bleibt nur eine Art Bundesstaat mit den Menschen aller Regionen, mit Bürgerrechten aller Regionen und allerdings mit einem Rückkehrrecht aller Juden aus der ganzen Welt in dieses Land.
Ja, soweit erste Stimmen unserer Hörer, heute Morgen aufgezeichnet auf unserem Anrufbeantworter. Und ich höre, die Leitung zu Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, steht jetzt. Guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen, Herr Gehr. Es tut mir leid, das hat technisch ein wenig geklappt.
Ja, so ist das bei Live-Sendungen, Herr Hart. Aber jetzt haben wir uns ja. Und fangen wir dann gleich auch mit Ihnen an und beginnen wir doch mit dem, was für unsere Sendung den Titel hergegeben hat. Die geplante Anerkennung Palästinas durch Spanien, Irland und Norwegen. Morgen soll es geschehen. 143 Staaten haben es schon vorher getan. Dennoch die Frage an Sie. Ist das für Sie der falsche Schritt zum falschen Zeitpunkt?
Man muss das leider so sagen. Also zum einen glaube ich, dass die Zwei-Staaten-Lösung für die Region, und zwar ein jüdischer, demokratischer Staat Israel und ein palästinensischer, demokratischer, freiheitlicher Staat Palästina, dass das eigentlich die einzige Lösung ist, wie sichergestellt werden kann, dass beide Völker zu ihrem Recht kommen und dass beide Völker ihr Recht auf Selbstbestimmung verwirklichen. Aber es ist eben so, dass dieser Plan, diese beiden Staaten zu schaffen, ja bereits 1948 umgesetzt werden sollte. Die arabische Welt hat es damals für Palästina abgelehnt und hat Israel angegriffen mit dem Ziel, Israel zu zerstören. Und es hat über viele Jahrzehnte immer wieder Angriffe gegen Israel gegeben, bis dann der Oslo-Prozess, das Thema eines zweiten Staates Palästina in dieser Region wieder auf die Tagesordnung gebracht hat. Und da ist eben, das ist auch Völkerrecht, festgeschrieben, dass die Gründung des Staates Palästina erfolgen soll, wenn es einen Friedensvertrag zwischen Israel und Palästina gibt, wo im Übrigen auch die Frage des Statuses von Jerusalem zu regeln ist. Und wenn man jetzt das Völkerrecht in den Vordergrund schiebt, muss man auch Richtung Adresse Spanien, Irland, Norwegen sagen, eigentlich ist das eben der Schritt zur falschen Zeit. Und es wird zum Zweiten, und das finde ich fast noch schlimmer, natürlich von vielen Menschen in der Region und auch in der Welt als Bestätigung dafür empfunden, dass dieser Krieg der terroristischen Hamas gegen Israel, die Israel vernichten will, offensichtlich doch Erfolge zeitigt, die vorher nicht da waren. Denn wenn jetzt ein Staat Palästina anerkennt unter dem Eindruck dieses Ereignisses des 7. Oktober und in der Folge, dann ist das ja im Grunde ein Grund zum Feiern für die Hamas. Und das ist genau das falsche Signal, was wir im Augenblick nicht gebrauchen können.
Er hat noch ganz kurz, ganz anderer Meinung ist eine Hörerin, nämlich Olga Rüffer. Sie hat uns eine Mail geschrieben und sie sagt, Frieden kann nur erreicht werden, wenn Palästinenser und Israelis gleichermaßen eine Zukunft haben. Dafür brauche es einen palästinensischen Staat, und zwar ohne Wenn und Aber. Und da die israelische Regierung dazu nicht bereit sei, müssten die Staaten eben Palästina anerkennen, und zwar ausdrücklich auch Deutschland, schreibt Frau Rüffer. Was sagen Sie ihr?
Dass eben die Schaffung von Staatlichkeit des palästinensischen Staates aus den verschiedensten Gründen, also einmal gibt es keine Vereinbarung über die Zusammenarbeit oder das Nebeneinander dieser beiden Staaten. Zum anderen haben wir ja auch die Herrschaft der palästinensischen Autonomiebehörde nicht über das gesamte Gebiet. Gaza ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass die palästinensische Autonomiebehörde eben keine Kontrolle hat, sondern die terroristischen Hamas und andere Terroristen im Gazastreifen. Und dass Israel natürlich zu Recht aus den vielfältigen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sagt, wir müssen sicher sein, dass wir nicht aus diesem palästinensischen Staat heraus angegriffen werden. Selbst wenn der palästinensische Staat selbst einen Friedensvertrag mit Israel hat, muss ja die Sicherheit in diesem Gebiet gewährleistet sein. Dass zum Beispiel so etwas wie das am 7. Oktober von Gaza aus passiert ist, nicht passieren kann. Und insofern sind noch viele Schritte dahin zu gehen. Ich glaube, dass wir unsere Kraft darauf richten sollten, doch das hinzubekommen, aber eben nicht den zweiten Schritt von dem ersten tun.
Ja. Sven-Christian Kindler, Sie sind stellvertretender Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentarierdelegation des Bundestages. Sie haben viele Kontakte nach Israel, können die Stimmung dort einschätzen. Die Empörung in Israel ist riesengroß, auch über diese Anerkennung. Aber wie sehen die das? Hilft es dem Friedensprozess, wie die drei europäischen Staaten ja behaupten? Oder ist es auch für Sie ähnlich wie für Jürgen Hart der Zweite vor dem ersten Schritt?
Ich glaube, dass ein Friedensprozess dringend notwendig ist und dass nur eine politische Lösung eigentlich Frieden zwischen zwei Völkern schaffen kann, nämlich zwischen dem israelischen jüdischen Volk und den Palästinensern und der arabischen Bevölkerung in diesem Gebiet, die beide dort einen Anspruch haben, dort zu leben. Und die beste Lösung, die es immer noch gibt, ist eine vereinbarte Zwei-Staaten-Regelung für einen dauerhaften Frieden, für einen jüdischen demokratischen Staat Israel auf der Grundlage der Grenzen von 1967 und einen demokratischen, freiheitlichen und auch lebensfähigen palästinensischen Staat. Mhm. Es wurde ja bei den HörerInnen-Meldungen schon auch auf den Vertrag von Oslo verwiesen, auch Herr Hart hat das gemacht. Und ich glaube, dass wir sehen, dass natürlich das Versprechen palästinensischer Staatlichkeit so nicht eingelöst wurde in den letzten 30 Jahren. Und das verschiedene Ursachen hat. Also gibt es Ursachen, die auf palästinensischer Seite liegen, weil die Hamas und die Fatah sich nicht einig sind, sondern tief verfeindet. Wir die eine Terrororganisation im Gazastreifen herrscht. Wir haben auch korrupte, nicht-demokratische Strukturen, zum Teil bei der PA, bei der Palästinenser Autonomiebehörde und der Fatah. Aber wir haben natürlich auch eine Situation auf der israelischen Seite, weil der völkerrechtswidrige Siedlungsbau immer weiter ausgeweitet wurde und auch die jetzige israelische Regierung, die ja zum Teil mit rechtsextremen Mitgliedern besetzt ist, eben explizit im Koalitionsvertrag auch keine Zwei-Staaten-Lösung will und keinen palästinensischen Staat. Deswegen braucht es dringend einen internationalen Friedensprozess. Wenn man jetzt Palästina einseitig anerkennt, ich glaube, das ist auch das Bedürfnis, was dahinter steht bei verschiedenen Staaten, diesen Friedensprozess beschleunigen, ist ja die Frage, ob das dann am Ende zum Ziel führt. Also welchen Staat erkennt man eigentlich an? Wir haben staatliche Strukturen in der Westbank, im Westjordanland, durch die PA, aber nur zum Teil, weil auch immer noch militärische Besatzung durch Israel dort stattfindet. Und de facto gibt es dort keinen richtigen, souveränen, lebensfähigen Staat. Deswegen glaube ich, ist das eine symbolische Handlung, die nicht das furchtbare Leiden und den furchtbaren Krieg, für den die Hamas die Verantwortung trägt, aber auch die israelische Regierung Verantwortung trägt für die humanitäre Situation in Gaza. Dieses furchtbare Leiden wird nicht dadurch beendet. Und ich glaube, das ist die erste Aufgabe, dass es einen Waffenstillstand gibt mit Freilassung der Geiseln, aber auch in der Verbesserung der humanitären Situation und dann Friedensprozess. Deswegen glaube ich, ist diese symbolische Anerkennung nicht der richtige Weg. Wenn 143 Staaten Palästina schon anerkannt haben, wird es auch nicht besser, wenn es 146 Staaten machen. Dadurch gibt es noch keinen richtigen Friedensprozess.
Ja, ganz kurz noch, unsere Hörer haben, wie gesagt, beschäftigt das Thema auch sehr. Wolfgang Daub hat uns geschrieben, er geht in die Richtung wie Jürgen Hart. Er sagt, Schritt in die falsche Richtung. Da wird eine Mörderbande, nämlich die Hamas, für ihre schlimmen Verbrechen betont. Und Norbert Mensch hat per WhatsApp geschrieben, auch aus seiner Sicht ist eine Anerkennung zum jetzigen Zeitpunkt ein Fehler. Es ist eine Anerkennung wie ein Ritterschlag und die Bestätigung eines Terrorregimes. Also Ritterschlag und palästinensische Terroristen. Peter Lintel, Nahost-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ist es das? Ist es also das falsche Ding zum falschen Zeitpunkt mit der falschen Botschaft?
Na, ich glaube, das Bild ist etwas komplexer. Natürlich kann man argumentieren, dass vor dem Hintergrund des 7. Oktober eine Anerkennung Palästinas jetzt eine Belohnung quasi für die Hamas wäre. Gleichzeitig ist das ja nur ein Puzzlestein im Gesamtbild. Wenn man dazu sieht, dass beide Seiten in den letzten Jahren immer mehr auf Maximalpositionen gekommen sind, also dass beide Seiten dieses From the River to the Sea immer mehr gefordert haben, das erste Satz des israelischen Koalitionsvertrages oder auch Eli Cohen, der israelische Energie- und frühere Außenminister, hat ja in einer Reaktion auf die drei Staaten geschrieben, es kann from the river to the sea nur einen Staat geben und das ist Israel. Das heißt, die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, die wir hier, glaube ich, alle unterstützen, ist einfach sehr weit weg. Und wenn man etwas sagen will zu diesen drei Staaten, ich glaube nicht, dass der Friedensprozess dadurch in Gang kommen sollte, aber was ich mir durchaus vorstellen kann, ist einfach die Stabilisierung das Unterstreichen des Arguments, dass auch die Palästinenser ein Selbstbestimmungsrecht haben. Das kommt natürlich dadurch schon auch zum Ausdruck. Auch wenn man natürlich sagen muss, ja, man kann es lesen als Unterstützung für die Hamas. Aber ich glaube trotzdem, im Gesamtkonzert ist es schon wichtig, dass dieses palästinensische Selbstbestimmungsrecht, das einfach marginalisiert wurde in den letzten 10, 15 Jahren, doch wieder auch unterstrichen wird. Mhm. Das heißt nicht, dass Deutschland diesen Schritt gehen muss, aber ich glaube, es ist auch nicht einfach von der Hand zu weisen, dass es andere Staaten tun können.
Ja. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung und bevor ich Frau Faulhaber aus Stuttgart das Wort gebe, nochmal ganz kurz an andere Hörer die Aufforderung, ausdrücklich mitzumachen. Rufen Sie uns an. Telefon kostenlos, egal von wo, 00800 44 64 44 64, WhatsApp 0173 5690 322 oder eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de zum Thema Anerkennung Palästinas, der richtige Schritt oder alles das Ganze verfrüht. Das ist unser Thema heute. Frau Faulhaber aus Stuttgart, Ihr Anliegen, Ihr Punkt zu diesem Thema.
Ja, das ist jetzt nicht ganz einfach, einfach so da jetzt rein zu grätschen. Ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, dass es sehr wichtig wäre, einen palästinensischen Staat anzuerkennen und auch, dass das Deutschland machen sollte. Ich denke, dass die Menschen dasselbe Recht haben wie Israel. Es ist egal, wer da jetzt als Erster da war, wer die meisten, was weiß ich, wie viele Menschen es sind. Es ist wichtig, dass endlich mal Frieden entsteht, dass die palästinensische Bevölkerung genauso wie die israelische Bevölkerung in Frieden leben kann und ein gutes Leben hat. Und ich sehe einfach da ein extremes Ungleichgewicht. Auch wenn es die Shoah gegeben hat, was ich absolut furchtbar finde und was extrem wichtig ist, dass diese Erinnerung daran wachzuhalten und wir deshalb eine besondere Verpflichtung gegenüber den Juden haben, ist es meiner Meinung nach nicht richtig, dass die Palästinenser meiner Meinung nach extrem unterdrückt werden. Die Geschichte mit der Hamas, diese extremen, diese Gräueltaten, das ist für mich absolut inakzeptabel und ich verstehe das, dass Israel sich dagegen wehrt. Was mir unklar ist, das ist, wie man das in den Griff bekommt mit der Hamas, aber sicherlich nicht, indem die palästinensische Bevölkerung zusammengefercht in diesem winzigen Gebiet derartig bombardiert war, dass nichts mehr übrig bleibt und unglaublich viele Zivilisten getötet werden. Das ist meiner Ansicht nach nicht richtig. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass endlich moderate Kräfte auf beiden Seiten an die Regierungen kommen und dass die sich zusammensetzen und dass endlich vorangeht mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Allerdings, so zersiedelt wie diese Gebiete sind, vor allen Dingen die Westbank, habe ich auch keine Vorstellung, wie das funktionieren soll. Ich bin eine kleine Bürgerin. Ich mache mir nur meinen Kopf.
Ja, vielen Dank, Frau Faulhaber. Sie haben sehr viele Punkte, interessante Punkte angesprochen. Ich würde mal einen Aspekt rauspicken und den an Herrn Hart weiterreichen. Und zwar in meinen Worten jetzt mal zusammengefasst, dass Israel einfach vielleicht auch zu weit geht oder eben unsere Geduld, unsere Solidarität bei seinem Vorgehen im Gazastreifen überstrapaziert. Tut es das?
Ich fürchte, dass wir bei nüchterner Analyse zum Ergebnis kommen, dass natürlich nach wie vor die ständigen Angriffe der Hamas auf Israel und das sich Verschanzen unter Zivilisten das große Problem darstellt. Und wenn wir von Israel fordern, dass es eben Rafah nicht einnimmt, dass es akzeptiert, dass weiterhin eine vierstellige Zahl von Hamas-Terroristen mit entsprechenden Waffen im Süden des Gazastreifens bleibt, dann müssen wir Israel auch sagen, wie wir unter diesen Bedingungen, wenn sie es nicht erobern würden, wenn sie die Hamas auch dort nicht auch dort ausschalten würden, wie wir die Sicherheit des Staates Israel sicherstellen. Denn das, was am 7. Oktober geschehen ist, wieder passieren könnte, wenn die Hamas von Rafah aus sich weiter wieder erstarken kann und sich wieder festigen kann. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen, diese Sorge der israelischen Bürgerinnen und Bürger.
Das hat man natürlich auch am Wochenende gesehen. Es gab wieder Beschuss aus Rafah in Richtung Tel Aviv, aber es gab eben heute in der letzten Nacht auch einen massiven Luftangriff Israels auf diese Stadt mit über 35 Toten.
Ja, das ist eben die Frage der Verhältnismäßigkeit der Wahl der Kriegsmittel, die Israelis sagen, dass sie die Verhältnismäßigkeit wahren, dass sie nach wie vor auch warnen vor solchen Angriffen, dass sie abwägen, ob sie zum Beispiel mit Bodentruppen vorgehen, was dann ein besonderes Risiko für die israelischen Soldaten ist, oder ob sie Luftangriffe macht. Dies wird von verschiedenen Personen in der Welt unterschiedlich beurteilt. Ich glaube, dass Israel an dem Punkt, dass wir als Außenstehende, als Deutsche an dem Punkt nicht sagen können, ob Israel die Verhältnismäßigkeit in vollem Umfang wahrt. Das zweite ist die Frage der Versorgung der Menschen im Gazastreifen. Ich sage auch immer an alle Stellen, auch an die israelischen Stellen, unabhängig davon, warum und wieso man auf diesem Gebiet ist, derjenige, der die Herrschaft über das Gebiet hat, hat auch die Verpflichtung, sich um die Zivilbevölkerung nach besten Kräften zu kümmern. Deswegen glaube ich, dass wir nicht nur Wasserversorgung, sondern auch zusätzliche Lieferungen über die Grenzen Richtung Gazastreifen haben müssen. Es gab Tage, wo das ganz gut geklappt hat, wo eine deutlich höhere Zahl von Containern mit Lebensmitteln und solchen Dingen reingekommen ist. Das muss Israel schon erklären, auch den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, ob sie es da alles tut.
Wir diskutieren hier im Deutschlandfunk in der Sendung Kontrovers heute Vormittag über das Thema Anerkennung Palästinas. Ist das vorschnell oder richtig für den Frieden im Nahen Osten? Meine Studiogäste sind Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Bundestages, und Peter Lintl, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Anusha Monshi-Zadeh, sie hat uns eine Mail geschrieben. Eine baldmögliche Anerkennung eines Staates Palästina ist für sie längst überfällig, aber sie fragt, wer auf palästinensischer Seite könnte dann eine Regierung bilden? Und einen anderen Aspekt, den hat sicherlich Herr Denker aus Köln. Guten Morgen, Herr Denker.
Schönen guten Morgen.
Ihr Punkt zum Thema Anerkennung Palästinas.
Ja, ich hatte geschrieben, dass das Thema Palästina und der Staat Palästina ja schon seit Anfang an, seit 100 Jahren, die Diskussion um die Teilung, die dann in der Teilung der UN-Erklärung gipfelte, und aber auch danach immer wieder von einem Staat Palästina die Rede ist und immer wieder darauf Bezug genommen worden ist. Und warum es bis heute nicht gelungen ist, sei dahingestellt, aber es wird wirklich allmählich Zeit, gerade bei dem derzeit laufenden Eklat, dass Fakten geschaffen werden, um einen vernünftigen, tragfähigen Verhandlungspartner auch damit anzuerkennen. Die palästinensische Autonomiebehörde hat zwar eine gewisse staatliche Struktur, aber ist noch nicht so anerkannt und kann sich nicht vernünftig aufstellen, wenn sie nicht international so anerkannt ist, um Strukturen zu schaffen, die anderen Ländern ebenbürtig sind.
Im Grunde das gleiche Thema, wie gesagt, wie das Thema von Frau Monshi-Zadeh, die eben sagt, wer kann denn überhaupt auf palästinensischer Seite eine Regierung bilden? Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik, haben Sie da eine Idee? Weil wir haben einerseits die palästinensische Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah, wir haben aber die Hamas, die im Gazastreifen das Sagen hat, wo wiederum die palästinensische Autonomiebehörde kein Bein auf den Boden mehr kriegt.
Naja, ich denke, es muss in dieser Levante es genauso passieren wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, in Deutschland, dass Alliierte es ermöglichen, einen Staat wieder aufzubauen. Aha, es wird nicht aus eigenen Stücken heraus gelingen, sowohl von israelischer Seite nicht, wie von palästinensischer Seite alleine nicht. Ich denke, da ist die Staatengemeinschaft gefordert.
Das war nochmal Herr Denker aus Köln. Vielen Dank zur Klarstellung. Herr Lintl, Ihr Kommentar dazu.
Na, ich glaube, die Lage ist tatsächlich relativ komplex vor dem Hintergrund, den Sie angesprochen haben. Wir hatten eine Hamas-Führung im Gazastreifen. Wir hatten eine dysfunktionale Situation im Westjordanland mit der PA, die korrupt ist, die autoritär regiert, die keine Neuwahlen ausruft. Und solange diese Situation so ist, wird die Situation wahrscheinlich auch nicht besser werden. Jetzt vor dem Krieg hat die Lage natürlich noch schwerer gemacht. Die Hamas hat an Popularität gewonnen. Die einzige Person, die im Moment Chancen hätte, nie gewählt zu werden, die nicht Hamas ist, ist Marwan Barghouti, der aber seit mehr als 20 Jahren im israelischen Gefängnis sitzt. Das heißt, was wir jetzt erstmal brauchen würden, ist ein langsamer Wiederaufbauprozess des Gazastreifens mit wahrscheinlich einer Rückkehr einer Art von der palästinensischen Autonomiebehörde, um dann langsam in Richtung Staatlichkeit zu gehen. Das aber, wie wir jetzt sehen, stößt auf vollkommene Ablehnung von insbesondere dem Ministerpräsidenten Netanyahu. Das heißt, die Lage ist und bleibt verfahren.
Mhm. Sven-Christian Kindler, als Israel-Experte spreche ich Sie jetzt mal an. Wenn die Lage in Israel so verfahren ist, heißt das, dass Herr Denker auch mit seiner Idee, dass da möglicherweise so wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Alliierte erstmal die Verwaltung übernehmen, um dann Zug um Zug das Ganze an die Palästinenser beispielsweise zu übergeben, so wie es nach dem Krieg auch dann wieder, was die staatliche Gewalt betrifft, an die Deutschen der Fall gewesen war. Wäre das eine Idee? Ist das machbar, wenn Israel mitspielen würde? Das ist ja die zweite Bedingung, auf die Herr Lintel gerade hingewiesen hat.
Ich glaube, dass die Analogie zum Thema, was ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland passiert, dann nicht passen würde für die Situation. Aber gleichzeitig ist richtig, dass natürlich die internationale Gemeinschaft, insbesondere die USA, auch die Europäische Union und auch die arabischen Staaten jetzt natürlich auch gefragt sind. Es darf keine weitere Besatzung oder Wiederbesatzung des Gazastreifens durch Israel geben. Gleichzeitig muss es natürlich Sicherheitsversprechen auch für Israel geben, damit dieser Terror vom 7. Oktober sich nicht wiederholt. Aber ich glaube, es braucht eine Kombination aus Zusammenarbeit der bestehenden PA, der Autonomiebehörde, mit europäischen Staaten, USA und arabischen Staaten, das zu machen. Aber dafür hat es, was Herr Lintel gesagt hat, extrem wichtig. Das will die jetzige israelische Regierung einfach nicht, die in Teilen rechtsextrem ist. Und Premier Netanyahu hat nochmal sehr deutlich gemacht, es ist sein Lebenswerk, einen eigenständigen palästinensischen Staat und eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Deswegen gibt es ja auch in Israel gleichzeitig viele Proteste gegen Netanyahu, weil sie das Gefühl haben, dass er sich nicht wirklich prioritär um die Geiselbefreiung zum Beispiel kümmert. Und es gab massive Proteste davor, weil die Gefahr bestand bei vielen Menschen in Israel, dass die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit extrem geschwächt werden sollte. Es gibt auch ein anderes Israel, das nicht Netanyahu und die rechtsextremen Minister seiner Regierung sind.
Aber es ist ja gerade diese Verweigerungshaltung, die jetzt zum Beispiel auch die Norweger, die Iren und die Spanier dazu bringt, Palästina anzuerkennen. Morgen soll das, wie gesagt, passieren. Herr Hart, als außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, da schwingt doch auch ein gehöriges Maß an Ärger mit über diese, ja, wie soll ich sagen, Verweigerungshaltung der jetzigen israelischen Regierung. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten? Sven-Christian Kindler hat es ja angesprochen, das Problem sitzt an der Spitze der israelischen Regierung im Moment, da irgendwie einen Wandel herbeizuführen, oder braucht es dafür erst einmal einen Regierungswechsel in Israel?
Also unabhängig davon, dass ich glaube, dass auch die politische Landschaft in Israel selbst in den nächsten Monaten gehörig in Bewegung geraten wird, glaube ich, dass am Ende des Tages natürlich die Frage, die andere vorher angesprochen haben, nämlich wie kann eigentlich eine funktionierende Zivilverwaltung, eine funktionierende Staatsverwaltung auf dem Gebiet der Palästinenser erfolgen, die dann auch eine Staatlichkeit ermöglicht, und vor allem, wie kann die Sicherheitsfrage für Israel und für andere gewährleistet werden. Und da, glaube ich, ist der Vorschlag, dass man sagt, selbst wenn es einen palästinensischen demokratischen Staat gibt, der zivil regiert wird, der eine funktionierende Regierung hat, die die Bedürfnisse der Menschen befriedigen kann, so ist doch die Frage, ob denn die Sicherheit in diesem Gebiet doch von anderen im Rahmen eines UN-Mandats zum Beispiel durch Europäer, durch die Arabische Liga wahrgenommen werden kann, was ja im Augenblick die israelischen Streitkräfte gemeinsam mit der Polizei der palästinensischen Autonomiebehörde machen. Und das ist ja ein Zustand, der offensichtlich nicht so funktioniert. Deswegen glaube ich, ist die Idee, dass man sagt, wenn es diesen Staat gibt, bedeutet das, er ist teilautonom, genau wie Deutschland, Westdeutschland, das im Übrigen nach 45 war. Es hat nämlich keine eigenen Streitkräfte, und es gibt eben die Möglichkeit, die Sicherheit, die Gefahr einer Bedrohung, die von einem solchen Staatsgebiet ausgehen könnte, zum Beispiel durch Terroristen, die sich dort festsetzen, dass die in Schach gehalten wird von anderen, die eben nicht alleine sich auf die palästinensische Regierung stützen.
Herr Lintel, halten Sie so etwas für realistisch?
Ich würde gerne nochmal nachfragen bei Herrn Hart, was denn teilautonom heißt. Heißt das, Sie lehnen die Souveränität eines palästinensischen Staates mit Grenzen und so weiter ab?
Also, nein, natürlich nicht. Ich habe es ja kurz erläutert. Ich habe ja gesagt, dass die Frage der Sicherheit, welche Bedrohung geht für Israel von einem Staat Palästina aus, in der Israel keine Soldaten mehr im Grund hat, so wie das ja heute der Fall ist. Diese Frage der Gewährleistung von Sicherheit für Israel in einer Situation, in der Israel sich aus dem Westjordanland zurückzieht mit seinen Soldaten, die meines Erachtens müsste zumindest für einen bestimmten Zeitraum vielleicht als Angebot auch an Israel und Palästina auf der Basis eines internationalen Mandates wahrgenommen werden, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass in Israel irgendjemand sagt, wir wollen jetzt riskieren, dass Palästina zu einem zweiten Gaza wird. Das ist ja die Gefahr, dass was in Gaza war, dann auch sich ausweitet.
Nein, okay, solche Pläne gibt es ja auch, Herr Hart. Also diese Pläne gibt es ja schon und die sind ja in der Schublade in unterschiedlichen Modellen. Das Problem, das ich eher sehe, ist, dass wir ständig über diese Pläne sprechen, aber die Materialisierung dieser Pläne in immer größere Ferne rückt und die Situation on the ground immer schlechter wird. Und ich glaube, das ist die Situation, die sich Deutschland, aber auch die internationale Community stellen muss. Weil all diese Pläne sind schön und gut und natürlich unterstützen wir die alle, aber sie materialisieren sich einfach nicht, weil die Akteure nicht bereit sind, darüber zu reden, darüber zu verhandeln und so weiter. Im Gegenteil, sie lehnen ja Friedenspläne immer stärker ab.
Das sehe ich genauso. Gucken Sie sich das Westjordanland an, was auch ein großes Problem ist, wo der völkerrechtswidrige Siedlungsbau in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer weiter ausgeweitet wurde. Es gibt viele Probleme auf palästinensischer Seite, Terror, Korruption, autoritäre Tendenzen auch der PA. Aber es gibt eben auch das Problem, dass die rechtsextreme Siedlerbewegung immer stärker geworden ist und jetzt mit Smotrich und Benvir Mitglieder in dieser Regierung hat als Finanzminister und als Polizeiminister und wir massive Gewalt auch von Siedlerinnen und Siedlern gegen die Menschen in der Westbank, gegen Palästinenser und Palästinenser erleben und dort auch Vertreibungen stattfinden. Und das ist ein riesiges Problem, weil on the ground sich die Situation für einen lebensfähigen, demokratischen palästinensischen Staat immer weiter verschlechtert.
Herr Kindler, ich würde Sie noch mal kurz nachhaken. Stichwort Einflussmöglichkeiten. Was macht das Ganze, diese Situation im Gazastreifen, die ganze Entwicklung seit dem 7. Oktober, was macht das auch mit uns Deutschen hierzulande und in welche Verdrückungen kommen wir da auch gewissermaßen? Man sieht es ja auch, wenn jetzt vor einer Woche diese Haftbefehle beantragt wurden. Die Bundesregierung braucht erstmal eine Zeit lang, um sich überhaupt zu sortieren und zu äußern, um dann eigentlich sich eher zurückzuhalten, eben weil es so eine Verdrückung gibt. Deshalb die Frage, ist die Bundesregierung da möglicherweise, leider Gottes, möglicherweise sogar dazu verdammt, im Nahosten immer aufgrund unseres besonderen Verhältnisses zu Israel mit einer, ja, wie soll ich sagen, angezogenen Handbremse zu agieren und zu versuchen zu vermitteln?
Aus meiner Sicht haben wir die Verantwortung für Israel einzustehen aufgrund unserer historischen Situation in Deutschland, aber auch weil wir der israelischen Demokratie und dem israelischen Rechtsstaat verpflichtet sind. Und deswegen glaube ich, dass die Lage im Nahen Osten ist super komplex. So immer, wenn ich in Israel oder in palästinensischen Gebieten war, bin ich immer mit mehr Fragen als Antworten zurückgekommen. Und jeder, der einfache Lösungen für diesen Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte alten Konflikt verspricht, der lügt. So, das gibt es einfach nicht, sondern es geht darum, die sich der komplexen, widersprüchlichen Realität auch einfach zu stellen. Das macht die Bundesregierung auch. Und ich finde, es ist eine Stärke in Deutschland, keine Schwäche, dass wir so eine differenzierte Debatte haben. Und einerseits haben wir eine klare Solidarität mit Israel aufgrund der terroristischen Angriffe der Hamas, die wirklich brutal waren. Ich kenne viele Freunde in Israel, die dort Angehörige verloren haben oder auch Menschen noch in Geiselhaft sind. Das ist traumatisch für diese Gesellschaft. Aber es ist eben auch für die Menschen jetzt im Gazastreifen eine extrem bedrückende und humanitär katastrophale Situation. Und ich glaube, es geht dazu, Empathie für beide Seiten zu haben. Ob ein Kind im Kibbutz in Israel ermordet wurde oder ein Kind jetzt in Palästina im Gazastreifen stirbt. Ich glaube, wir brauchen Empathie und Mitgefühl für beide Seiten. Das ist, glaube ich, wichtig, auch das zu betonen. Und auch klar ist für die Bundesregierung, wie auch auf Grundlage des Grundgesetzes, das wir jetzt 75 Jahre auch gefeiert haben letzte Woche, Deutschland hat eine Verpflichtung, auch internationales Recht einzuhalten, internationales Recht anzuerkennen, dafür auch im Rahmen des Grundgesetzes sich da das zu verfolgen. Und deswegen ist es schon das auch eine Lehre aus unserer Geschichte, internationales Recht ernst zu nehmen.
Wir reden da gleich noch weiter. Wir haben aber jetzt einen Hörer in der Leitung, Herr Bayer aus München. Guten Tag.
Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag.
Herr Bayer, Ihr Punkt.
Ja, Also ich möchte, die Situation ist ja so verfahren, dass man sagen könnte, Israel erntet jetzt das, was es seit 30 Jahren, seit dem Friedensnobelpreis von Arafat und Rabin versäumt hat, sozusagen erntet und bekommt. Es gibt einen Satz von Karl Jaspers im Briefwechsel, glaube ich, mit Martin Heidegger, der sagt, man muss das Komplizierte in der damaligen, also in dem, man muss das Komplizierte auf das Einfache zurückführen, sonst verfängt man sich im Gestrüpp der Argumente. Und ich würde sagen, lieber Herr Jürgen Hart, Sie haben ein solches Gestrüpp von Bedenklichkeiten, bevor Sie überhaupt irgendwie Stellung beziehen, dass mir schlecht wird. Ich brauche doch nur im Fernsehen auf ein Bild zu schauen und dann sehe ich, dass da ein Land, der Gazastreifen, in Grund und Boden gebombt wird. Und das, finde ich, geht nicht. Das ist
Herr Bayer, wenn ich da an dieser Stelle...
Ja, Herr Hart, gerne.
Also, Herr Bayer, wenn die Hamas ihren Kampf gegen Israel einstellen würde, würde sich die humanitäre Situation im Gazastreifen schlagartig verbessern. Wenn Israel darauf verzichtet, die Terroristen zu bekämpfen, würde Israel früher oder später von genau diesen Terroristen wieder angegriffen werden. Alle Entspannungsbemühungen, die es ja in den letzten Monaten gegeben hat, sind ja von der Hamas mit größter Sorge betrachtet werden. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, und ich neige auch dazu, dass die Tatsache, dass die Hamas am 7. Oktober angegriffen hat, auch damit zu tun hat, dass natürlich der Prozess der Annäherung zwischen Israel und der arabischen Welt Fortschritte gemacht hat und die Hamas im Zweifel gemerkt hat, dass ihr Geschäftsmodell, nämlich den Terror gegen Israel zu betreiben und deswegen dieses Land diktatorisch und korrupt regieren zu können, also in diesem Fall den Gazastreifen, dass dieses Geschäftsmodell flöten geht, wenn in der Region Frieden ist. Und ich glaube, dass wir es uns so einfach nicht machen dürfen. Wir können nicht verkennen, dass der Terrorismus die große Geißel der Region ist. Nicht Israel ist die Geißel der Menschen in Palästina und umgekehrt die Palästinenser sind nicht die Geißel der Fluch der Menschen in Israel, sondern die Terroristen, diejenigen, die versuchen, mit Gewalt ständig den Friedensprozess zu sabotieren. Ja. Und das ist am 7. Oktober passiert.
Herr Bayer.
Ja, gut. Aber lieber Herr Hart, die Palästinenser sind ja seit Jahren Menschen zweiter Klasse für die Israelis. Netanyahu will ja gar keinen palästinensischen Staat. Und also wie gesagt, die Situation ist so verfahren, ne, dass man, also wir müssten einfach mal sagen, so, wir Deutschen sind für einen Staat Israel, damit hier überhaupt mal Farbe bekannt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das auch geschrieben.
Ja gut, für Israel sind wir ja. Sie meinten jetzt, ohne Ihnen jetzt etwas in den Worten in den Mund legen zu wollen, Herr Bayer, meinen Sie jetzt, wir Deutsche sind für einen Staat Palästina, oder war das jetzt?
Ja,
ich glaube, das wollte natürlich Herr Bayer sagen. Ja, ja. Er hat sich nur versprochen.
Ja, natürlich. Ja. Das muss einfach mal gesagt werden, auch wenn wir aus historischer Verantwortung uns da schwer tun. Aber es muss ja irgendwann mal mit dem Schwertun ein Ende haben. Wie gesagt, ich schaue nach in den Gaza Streifen und sehe nur noch eine zerstörte Fläche. Also wer sagt noch, das sei Selbstverteidigung? Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Aber Herr Bayer, es ist doch richtig, dass der Gazastreifen kontrolliert war von der terroristischen Hamas und dass die Hamas nicht nur Israel angegriffen hat, sondern auch die Menschen im Gazastreifen unterdrückt hat und dass der Gazastreifen eben zu diesem korrupten Pseudostaat de facto geworden ist, weil die Hamas die Menschen eben nicht zu ihrem Recht hat kommen lassen. Das ist doch ein Dilemma. Stellen Sie sich mal vor, es würde das gesamte Gebiet Palästinas, also der Staat Palästina, das, was in den Grenzen von 67 als Palästina ausgewiesen ist, würde tatsächlich unter die Kontrolle der Hamas kommen. Wenn ich mit der palästinensischen Autonomiebehörde gesprochen habe, mit den Ministern dort in den letzten Jahren und gesagt habe, ihr müsst wählen gehen, dann haben die zu mir gesagt, wollt ihr denn, dass die Hamas hinterher dann auch noch die Wahlen gewinnt? Also das war ja die Gefahr, die im Raum stand. Das Dilemma ist schon enorm. Ich würde gerne noch eine Sache sagen. Es entsteht der Eindruck, wir hätten was gegen Palästina. Ich glaube, Deutschland tut mehr für die Menschen in Palästina, in den palästinensischen Gebieten, als Spanien, Irland und Norwegen, die das jetzt anerkennen, gemeinsam. Ich glaube, es gibt kein Land der Welt, das mehr humanitäre Hilfe, mehr Stabilisierungsmittel, mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde macht. Ich würde sogar sagen, möglicherweise Israel noch dadurch, dass sie Steuermittel im großen Umfang zufließen lassen. Aber das ist ja Geld, das in Palästina verdient wird. Also keine altruistische Hilfe. Ich glaube, wir sind dort führend. Und die Tatsache, dass wir Palästina bisher nicht als Staat anerkennen, bedeutet nicht, dass wir nicht einer der größten Unterstützer weltweit für die palästinensische Autonomiebehörde, für die Schulen und so weiter und so fort sind.
Ich würde noch einen Aspekt reinbringen und möchte mich außerdem bei Herrn Bayer für die guten Punkte bedanken. Peter Langschmidt hat uns eine Mail geschrieben und er kritisiert nochmal die deutsche Außenpolitik. Er sagt, wir sind nicht ganz konsistent. Er schreibt, die deutsche Außenpolitik führt seit Jahrzehnten die Zwei-Staaten-Lösung in Sonntagsreden, aber sie schweigt ebenso lange zum Beispiel zur israelischen Siedlungspolitik und macht sich durch so etwas völlig unglaubwürdig. Er hat allerdings auch Zweifel, ob eine Anerkennung eines palästinensischen Staates eine Verbesserung in dem Konflikt bedeuten würde. Das bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, dieses Schweigen zu dem, was sich Israel alles herausnimmt, um es vielleicht mal so zu sagen. Sven-Christian Kindler von den Grünen und aus der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Ist dieses Schweigen wirklich so dröhnend, um es mal so auszudrücken, dass die Deutschen einfach kaum etwas machen können, vielleicht auch im Nahen Osten, auf der israelischen Seite gar nicht mehr ernst genommen werden, wenn beispielsweise Frau Baerbock Herrn Netanyahu trifft?
Nein, ich teile auch die Einschätzung nicht, weil Deutschland immer die Siedlungspolitik kritisiert hat. Auch vorangegangene Bundesregierungen haben das gemacht.
Aber es ändert sich nichts. Das ist ja der Punkt, den
Peter Langschmidt aufschreibt. Seine These war ja, wir würden schweigen. Das stimmt einfach nicht. Also den würde ich einfach widersprechen. Das stimmt nicht, dass Deutschland das nicht gemacht hätte, sondern wir haben die israelische Siedlungspolitik immer auch kritisiert. Wir haben aber auch natürlich auch auf die Probleme auf palästinensischer Seite hingewiesen. Herr Harter zu Recht ausgeführt, wir sind einer der größten und wichtigsten Unterstützer der palästinensischen Aufbau von Staatlichkeit, Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe. Und das ist gut und richtig so. Dafür hat sich auch die Bundesaußenministerin jetzt auch gegen Kritik in Deutschland auch weiterhin eingesetzt. Auch in den letzten Monaten, weil die humanitäre Situation so dramatisch ist im Gazastreifen. Es liegt daran, dass natürlich die terroristische Hamas auch die Menschen dort zynischerweise als Schutzschilde missbraucht, so ihre eigene Bevölkerung. Aber natürlich auch, weil die israelische Regierung aus meiner Sicht zum Teil die Verhältnismäßigkeit bei ihren Kriegsvorgehen, ihrer Selbstverteidigung nicht wahrt und zum Teil die Einsätze zu hart sind und die humanitäre Lage müsste verbessert werden von Israel. Die haben dazu eine Verpflichtung, sie müssten das anders machen aus meiner Sicht. Und darauf hat auch die deutsche Außenministerin immer wieder hingewiesen, im Geleitzug mit Antony Blinken aus den USA hat auch Deutschland Israel auch öffentlich auch kritisiert und auch gesagt, wir sind Freunde, wir können ehrlich miteinander reden. Gerade das zeichnet ja Freundschaft nach aus. Und wenn sich Freunde verändern, benennen wir das auch. Unter anderem die Wahrung des Völkerrechts, aber auch die Wahrung der humanitären Situation hat die Außenministerin der Penny-Diplomatie mit den USA immer gemeinsam angesprochen. Und ich glaube, das ist auch richtig und notwendig so. Aber es ist eben nicht so, dass wir einseitig so jetzt Israel kritisieren würden, was sich vielleicht manche Menschen wünschen würden, sondern wir auch einen komplizierten und differenzierten Blick auf die Lage haben. Und ich glaube, das wird unserer Rolle auch gerecht.
Ja, Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik, das klingt, was Sven-Christian Kindler da sagt, so, als ob das alles doch schon Hand und Fuß habe und konsistent sei in sich, was da passiert. Sehen Sie das auch so? Oder sehen Sie da Deutschland eher in einer, Zwickmühle?
Natürlich ist Deutschland in einer Zwickmühle. Aber Herr Kindler hat dahingehend recht, dass die deutsche Außenpolitik den israelischen Siedlungsbau wirklich schon immer kritisiert. Also das kann man nicht sagen, dass hier Deutschland nicht kritisch wäre. Aber ich würde sagen, vielleicht, wenn man eher auf den innenpolitischen Diskurs guckt, stellt sich die Lage etwas anders dar. Wenn Sie die Kollegen werden es wissen, im Bundestag sprechen 8 von 10 Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind Innenpolitiker, die zu Israel sprechen. Und das weist ja auf etwas hin, nämlich dass der Status von Israel, der Diskurs über Israel auch ein innenpolitisches deutsches Thema ist, das sehr viel mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer Identität zu tun hat. Und deswegen wird das auch so hoch aufgehängt. Das heißt, diese ganze Debatte, darf man Israel kritisieren, ist sehr stark verwoben mit einer Aufarbeitung der Vergangenheit und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, insbesondere seit den 2000ern ist Israel in eine Rolle gerutscht, dass im deutschen Diskurs eine Positionierung stattfindet. Je stärker ich Israel unterstütze, desto stärker distanziere ich mich auch von der Vergangenheit. Und das kann natürlich nicht unproblematisch sein im deutschen Diskurs, wie wir auch gerade sehen. Ich bin nicht der Meinung, dass der gerade sehr differenziert stattfindet. Ich bin eher der Meinung, dass Extrempositionen gerade den Diskurs bestimmen. und dass differenzierte Meinungen fehlen. Ich finde, man braucht einen Diskurs darüber, wie historische Verantwortung tatsächlich mit universellen Werten vereinbart werden können.
Also darüber, genau. reden wir ab 11.05 Uhr, Herr Lintel, fest versprochen. Ja. Der Lintel hat es vor den Nachrichten kurz angerissen und ich möchte jetzt auf diesen Aspekt etwas genauer eingehen. Er hat gesagt, wir müssen es schaffen, unsere eigenen Ansprüche, sage ich jetzt mal, unter einen Hut zu bringen. Ansprüche, die da lauten, einerseits Solidarität mit Israel aufgrund unseres besonderen Verhältnisses, auf der anderen Seite aber auch unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass das Völkerrecht gilt, dass es beachtet wird oder auch, dass die Gerichtshöfe, die darüber wachen, nicht beschädigt werden. Und nun haben diese Gerichtshöfe in den letzten 7, 8 Tagen zwei Urteile bzw. zwei Aktionen hat es da gegeben, die sehr umstritten sind. Vor einer Woche hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle beantragt. Der dortige Chefankläger hat das getan. Die Haftbefehle selbst sind noch nicht erteilt. Gegen 3 führende Hamas-Vertreter, aber eben auch gegen Premier Netanyahu aus Israel und den Verteidigungsminister Gallant. Und am Freitagnachmittag hat quasi ein anderes Gericht, der Internationale Gerichtshof, auch in Den Haag, geurteilt, dass Israel seinen Feldzug im Süden des Gazastreifens um die Stadt Rafah stoppen muss, wegen der Gefahr eines Völkermords. Israel weist beides zurück mit Empörung, sowohl die Haftbefehle als auch das Urteil in Sachen Rafah. Aber Herr Lintel, was macht das mit uns? Wo ist das Dilemma, in das wir Deutsche da kommen?
Na, ich glaube, das Dilemma, in dem wir Deutsche kommen, das besteht genau darin, dass wir mit zwei außenpolitischen Prismen nach Israel gucken. Das eine ist die historische Verantwortung, also eine partikulare, durch den Holocaust geschuldete Verantwortung, mit der wir den Schutz Israels und des jüdischen Lebens im Allgemeinen hochhalten müssen. Und damit natürlich auch eine gewisse Zugewandtheit einhergeht. Das andere ist aber, dass ganz klassisch die deutsche DNA, die außenpolitische DNA, ja von universalistischen Werten wie dem Völkerrecht und Menschenrechten geprägt ist. Und die beiden Gerichte sind ja gerade die Institutionen, die darüber urteilen, was Völkerrecht ist, was Menschenrechte sind und wie sie eingehalten werden oder nicht. Und hier sehen wir in Deutschland jetzt, wir stehen einfach in einem wahnsinnigen Spannungsfeld, weil einerseits ist Deutschland historisch gesehen Israel zugewandt, will das unterstützen. Auf der anderen Seite steht Israel jetzt zur Anklage für mitunter vielleicht Genozid. Also ich halte von dieser Anklage wenig. Dennoch sehen wir diese Anklage, und das ist natürlich ein politisch-moralisch-rechtliches Spannungsfeld für Deutschland, wie man es, glaube ich, in Bezug auf Israel so noch nicht gesehen hat.
Ja, Herr Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, sehen Sie dieses Dilemma auch und haben Sie eine Idee, wie Deutschland in diese beiden Dinge unter einen Hut bringen kann? Also einerseits stramm und fest weiter an der Seite Israels zu stehen, aber auf der anderen Seite eben auch darauf zu achten, dass Israel zum Beispiel durch sein Verhalten das, was uns auch wichtig ist, Stichwort Völkerrecht, Stichwort die Gerichtshöfe in Den Haag, dass das nicht beschädigt wird, dass das erhalten bleibt und nicht einfach durch Israel ignoriert wird. Es gibt ja nur mal, um ein Beispiel zu nennen, wie groß das Dilemma wäre. Angenommen, es gäbe diese Haftbefehle und sie würden erteilt gegen Netanyahu. Was machen wir dann mit Premier Netanyahu? Dürfen wir weiter dürfte er nach Deutschland kommen? Wir müssten ihn hier festnehmen. Das wäre ein Dilemma, kaum aufzulösen, oder?
Also zunächst einmal würde auch selbst ein solcher Haftbefehl nicht dagegen sprechen, weiter mit der israelischen Regierung als der legitimen Regierung Israels zu sprechen, zu verhandeln. Und im Übrigen, wenn es einen solchen Haftbefehl gäbe, müsste ja der Internationale Strafgerichtshof auch die Frage beantworten, wer soll denn dann über den Frieden in der Region verhandeln, wenn der demokratisch gewählte Ministerpräsident nicht reisen kann, zumindest in bestimmte Staaten nicht reisen kann, weil ein Haftbefehl gegen ihn erfolgt ist. Es gibt eine Vielzahl von Diktatoren auf dieser Welt, die mir schlagartig sofort einfallen würden, wenn es um die Frage geht, wer muss wegen Haftbefehl mit einem internationalen Haftbefehl gesucht werden, weil er Völkerrecht bricht. Zum Beispiel Assad in Syrien, der Chemiebomben auf sein Volk wirft und da hat der Chefankläger keine entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. Auch Putin, der diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, der täglich zivile Einrichtungen in der Ukraine völkerrechtswidrig bombardieren lässt, ist wegen dieser Kindesentführung auf der Strafliste, aber nicht wegen dieser Völkerrechtsverbrechen. Und wenn man will, dass internationales Strafrecht akzeptiert wird, dann muss man, wie ich finde, auch als Strafgerichtshof dafür sorgen, dass man nicht zweimal Lars anlegt oder gar selektiv vorgeht oder willkürlich vorgeht. Deswegen kann ich mit diesem Antrag auf Haftbefehl nicht wirklich gut leben. Ich glaube, damit schadet sich der internationale Strafgerichtshof selbst.
Mhm. Aber die Frage ist, Herr Hart, was würden wir Deutsche dann machen oder die Bundesregierung? Herr Wittler hat ja das Dilemma aufgezeichnet, in das man dann käme. Wäre das vorstellbar, dass Herr Netanyahu hier in Deutschland, dass wir einen israelischen Premier ausgerechnet in Deutschland verhaften?
Das halte ich für ausgeschlossen. Das wäre auch nicht gut, nicht nur für das deutsch-israelische Verhältnis nicht gut, sondern auch für die Situation in der Region nicht gut. Ich gehe davon aus, dass es dazu nicht kommen wird. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was dieser Untersuchungsausschuss über diese Haftbefehle sagt. Auch der Beschluss des Internationalen Gerichtshofs, Israel solle jetzt seine Aktivitäten, seine Kampfhandlungen gegen Gaza einstellen, gegen Rafah, also den Süden Gazas einstellen, lässt ja die Frage völlig offen, wie die Sicherheit Israels auf andere Weise gewährleistet werden kann. Der Strafgerichtshof, der Internationale Gerichtshof ordnet ja nicht gleichzeitig an, die Vereinten Nationen müssen jetzt den Schutz Israels übernehmen vor diesen Terroristen, sondern sie sagen schlicht und einfach, Israel soll nicht weiterkämpfen. Das ist, glaube ich, in weiten Teilen der israelischen Bevölkerung weit über die Unterstützung der gegenwärtigen Regierungsmehrheit hinaus unakzeptabel. Es hat ja auch eine Entschließung der Knesset gegeben zu dem Thema der Haftbefehle, aber auch zu diesem Thema, die da in diese Richtung eindeutig sind. Also insofern muss das internationale Recht auch Antworten geben im Zweifel, wenn es bestimmte Anforderungen an Länder stellt und auch die deutsche Bundesregierung, wenn sie einen Waffenstillstand oder eine Feuerpause, Waffenstillstand fordert die deutsche Regierung nicht, aber eine Feuerpause, eine humanitäre Feuerpause fordert, muss sagen, wie ist die Sicherheit Israels unter diesen Bedingungen sicherzustellen? Und da haben wir eben auch nicht viel andere Ideen, als dass wir sagen, natürlich muss die Hamas entwaffnet werden. Ich persönlich erwarte eigentlich von der arabischen Welt mehr Anstrengungen. Warum gibt es eigentlich nicht freies Geleit für Hamas-Kämpfer in andere Länder, wo sie dem Zugriff der israelischen Streitkräfte entzogen sind, aber gleichzeitig nicht weiter Israels Vernichtung betreiben können? Eine solche Idee, einen solchen Vorschlag gibt es ja überhaupt nicht. Das wäre ja eigentlich zum Beispiel eine Möglichkeit, so eine Art freies Geleit für entwaffnete Hamas-Kämpfer im Süden des Gaza-Streifens zu erreichen, aber die will ja nun auch überhaupt keine haben. Ja.
Aber Herr Hart ist doch...
Ich wollte Sie gerade ins Gespräch bringen. Wir haben auch noch einen Punkt noch. Wir haben noch einen Hörer, Herrn Breidert. Den bitte ich noch um 2 Minuten Geduld, weil Herr Kindler sicherlich auch etwas dazu sagen muss, wie wir aus diesem Dilemma kommen, das ich gerade beschrieben habe und was Herr Hart gerade gesagt hat. Bitte.
Das ist ein Dilemma, das sehe ich genauso. Weil einerseits nicht vorstellbar ist, dass wir einen demokratisch gewählten israelischen Premier in Deutschland verhaften. Gleichzeitig ist für mich aber auch nicht vorstellbar, dass wir einfach mir nichts, dir nichts, internationales Recht und die beiden Gerichtshöfe, die dafür stehen, dann einfach ignorieren und sagen, das passt uns jetzt nicht. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert, Herr Hart, wie Sie das so argumentiert haben. Man kann natürlich Fragen stellen, was ist mit anderen Diktatoren, müssen die nicht auch stärker noch verfolgt werden? Das sind legitime Fragen, die man stellen kann. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Deutschland immer auch auf internationales Recht auch in anderen Fällen gepocht hat und gesagt hat, wir akzeptieren die Unabhängigkeit und auch die Verfahrensunabhängigkeit von diesen Gerichtshöfen. Und das Problem ist ja, wenn ein internationaler Gerichtshof oder ein Strafgerichtshof nur für den globalen Süden da ist, nur für Afrika, aber nicht für die westliche Welt, dann entstehen dann eben auch doppelte Standards. Das wird eben auch dem Internationalen Strafgerichtshof häufig dann vorgeworfen. Es gibt ein internationales Expertengremium, auch mit konservativen Juristen, auch israelfreundlichen Juristen aus den USA zum Beispiel, die ja auch den Haftbefehl von Herrn Kahn, dem Chefankläger, abgesichert haben, die auch dazu kommen, dass es massive Kriegs- und Völkerrechtsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit der 3 Hamas-Führer und der Hamas gibt, die aber auch klare Hinweise dafür sehen, dass es diese Kriegsverbrechen auch bei der israelischen Armee und der israelischen Regierung und den beiden Personen, Herrn Galant und Herrn Netanyahu, sehen. Und damit muss man sich schon dann ernsthaft in der Sache auch beschäftigen, weil universelle Werte, Menschenrechte und das Völkerrecht eben auch für Deutschland auch bindend sind aufgrund des Grundgesetzes. Und deswegen aus meiner Sicht
Deutschland das dann auch umsetzen müsste, ja, wenn
Herr Kindler,
das
da
die Verfahrenskammer da entscheidet.
Ja. Ja. Ich gehe da mal kurz rein, Herr Kindler. Im Moment ist die Position, Herr Hart hat es auch so ein bisschen so formuliert, dass man sagt, naja, im Moment sind die Haftbefehle ja noch nicht erteilt. Warten wir mal ab, ob diesen Anträgen auf Ausstellung dieser Haftbefehle wirklich stattgegeben wird. Aber wie gesagt, für den Fall, dass ihnen stattgegeben werden sollte, müsste man sich ja wohl vorbereiten. Also haben Sie irgendeine Indizien, dass in Deutschland sich irgendjemand darauf vorbereitet, was ist, wenn diese Haftbefehle gegen die drei Hamas-Führer, die sind, glaube ich, unumstrittener, aber gegen die beiden israelischen Politiker, gegen Premier Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant ergehen würden. Was macht die Bundesregierung dann?
Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung sehr intensiv darauf vorbereitet und damit natürlich auseinandersetzt. Noch ist der Fall nicht eingetreten. Es ist aber wahrscheinlich, dass also war es in der Vergangenheit jedenfalls, dass die Verfahrenskammer, die das prüft, die Richterinnen und Richter beim Internationalen Strafgerichtshof dem wahrscheinlich in ähnlicher Weise stattgeben werden, wie es in der Vergangenheit auch passiert ist. Und da ist aus unserer Sicht klar, dass auch internationales Recht gilt. Das hat zum Beispiel auch die Bundesregierung in anderen Fällen auch immer gesagt, dass dann diese Unabhängigkeit des internationalen Gerichts eben auch anerkannt wird von der Bundesregierung und dort man auch die Gewaltenteilung international wahrt. Wenn wir eine regelbasierte multilaterale Ordnung wollen, dann können wir uns das auch nicht aussuchen. Gleichzeitig kann natürlich weiterhin Kontakt mit der israelischen Regierung auch weiter stattfinden. Zum Beispiel in Israel ist das natürlich weiter möglich, sich auch dann auszutauschen. Und ich will einen Punkt nochmal sagen, Herr Hart, der, glaube ich, wichtig ist. Ich glaube, dass durch den Einsatz in Rafah, so wie die israelischen Armeen macht, mit den massiven humanitären katastrophalen Folgen zum Teil, die auch zum Teil durch Hamas verursacht sind, aber auch zum Teil durch die israelische Armee, dass das auch der Sicherheit Israels massiv schadet aus meiner Sicht. Israel verliert massiv internationale Unterstützung im globalen Süden, aber auch in der arabischen Welt. Und gerade weil man die arabische Welt braucht für eine politische Lösung, für eine Zwei-Staaten-Lösung, für eine Frage, wie geht es im Gazastreifen weiter, für auch eine Entwaffnung der Hamas, brauchen wir auch internationale Partner, die an der Seite Israels stehen. Und ich glaube, dass das Vorgehen der israelischen Armee gerade massiv das schwächt und dass eben am Ende auch so viel Hass und so viel Leid erzeugt wird durch diesen massiven, brutalen Einsatz, den wir zum Teil auch im Gazastreifen sehen, dass das am Ende den Terrorismus nicht besiegt, sondern eher stärker macht.
Jetzt gehe ich mal rein.
Was bedeutet das
aber? Jetzt muss ich mal eben reingehen. Es wartet, und das ist auch ein Gebot der Höflichkeit, in einer Live-Sendung mit Hörerbeteiligung, Herr Breidert aus Bad Honnef. Er ist Vorsitzender im Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israel und den Palästinensern. Guten Tag, Herr Breidert. Entschuldigen, dass ich Sie so lange habe warten lassen müssen, aber die Diskussion musste jetzt gerade erst mal ein bisschen ausgefochten werden, so gut das jetzt im Rahmen dieser Sendung geht. Ihr Punkt.
Guten Tag, Herr Gers. Einen guten Tag in die Runde. Ich habe dauernd eben das Wort Dilemma gehört. Ich verstehe nicht, wo das Dilemma ist. Es gibt das internationale Recht und Deutschland ist nach Artikel 25 dem Völkerrecht verpflichtet, nach Artikel 25 Grundgesetz. Und ich sage ganz zugespitzt, wer sich die deutsche Staatsräson zu eigen macht, die ja nirgendwo juristisch fixiert ist, wer sich die deutsche Staatsräson zu eigen macht, weil es sich besonders Israel verpflichtet sieht, der hat sich von den Menschenrechten und vom Völkerrecht verabschiedet. So einfach ist es. Israel mag für uns in Deutschland eine besondere Stellung haben, aber im internationalen Recht ist es ein Land unter 193 anderen. Und da kann kein anderes Recht gelten. Die deutsche Staatsräson kann nicht über dem internationalen Recht stehen. Das geht gar nicht. Und welche UNO-Resolution hat Israel jemals respektiert? Kann man mir eine nennen? Israel hat noch nie das Völkerrecht akzeptiert. Schon Ben-Gurion hat gesagt, die UNO ist ein Nichts. Und letzte Woche war die UNO-Sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese, in Berlin, bevor sie bei unserer internationalen Konferenz in Nürnberg sprach. Kein namhafter Politiker in Deutschland wollte sie empfangen. Kein namhafter.
Ich hatte sie nicht um Termin gefragt. Das
Medium wollte mit ihr ein Interview
machen. Mich auch nicht.
Das ist die Situation.
Also es gibt schon zwei Politiker, die sagen, mich haben sie nicht um einen Termin gefragt. Aber Herr Breidert, ein Punkt, den möchte ich aufgreifen. Und zwar, Sie haben so sinngemäß gesagt, es gibt keinen Grund, auch in Deutschland nicht, die Staatsräson, die deutsche, über das Völkerrecht zu stellen. Herr Hart, was sagen Sie dazu? Das ist ja schon ein Punkt, den Herr Breidert da erstmal, ein Flock, den Herr Breidert erstmal eingerammt hat.
Also erstens mal weise ich die Behauptung zurück, dass Israel sich nicht an Völkerrecht halten würde. Israel hat sich vielfach an UN-Resolutionen gehalten und Israel hat vielfach auch mitgewirkt an der Zustandekommen von Wegen hin zur Lösung des Israel-Palästinenser-Konflikts. Es waren israelische Politiker genauso wie Politiker der anderen Seite, die den Oslo-Prozess möglich gemacht haben. Und es waren Störer auf beiden Seiten, die dann hinterher dazu geführt haben, dass er nicht zustande gekommen ist. Aber wenn es 1948 den Willen der arabischen Welt gegeben hätte, die UN-Resolution zur Gründung dieser zwei Staaten zu respektieren, dann wäre heute zwei souveräne Staaten in der Region, Palästina und Israel. Sie würden sich vermutlich nicht bekämpfen, so wie die arabische Welt Israel ja vielfach angegriffen hat. Und wir wären an dem Punkt weiter. Also insofern weise ich den Vorwurf zurück. Das Zweite ist, dass Israel aus meiner Sicht tatsächlich in seiner staatlichen Existenz bedroht ist. Und wenn ein Staat in seiner Existenz bedroht ist, weil ein Land wie Iran, weil eine terroristische Hezbollah im Libanon und eine Hamas, um mal die Hauptakteure zu nennen, die Vernichtung dieses Staates wollen, dann stellt sich Deutschland an die Seite, und zwar nicht nur aus der historischen Verpflichtung, die aus unserer Verantwortung für den Holocaust kommt, sondern weil einfach dieser Staat Israel dorthin gehört, wo er ist. Ja, das Gebiet, auf dem der Staat Israel sich befindet, war nicht palästinensischer Staat, bevor Israel hinkam. Genauso umgekehrt hat es weder einen Staat Israel noch einen Staat Palästina gegeben. Das war britisches Mandatsgebiet und vorher war es jahrhundertelang Osmanisches Reich. Die Vorstellung, die Entscheidung der UN, Israel, den israelischen Staat zu ermöglichen, wäre quasi ein Landraub an den Palästinensern, ist eben falsch. Das ist historisch komplett anders und auch völkerrechtlich komplett anders. Und deswegen haben wir nicht nur aus unserer historischen Verantwortung, sondern auch aus unserem Verständnis des Völkerrechts, stehen wir an der Seite Israels und seinem Existenzrecht. Und wer das in Frage stellt, stellt sich gegen das Völkerrecht. Und das ist Iran, das ist Hamas und das ist die Hezbollah. Das muss man meines Erachtens klar sagen. Und wenn Deutschland vor dem Dilemma stünde, was man hoffentlich vermeiden kann, ob man den Ministerpräsidenten Israels auf deutschem Boden festnimmt oder nicht, dann muss die Bundesregierung das für sich entscheiden. Ich würde ihr raten, es nicht zu tun, auch unter der Kaufnahme der massiven Schädigung unseres Ansehens, was die Frage des Völkerrechts angeht. Ich gehe davon aus, dass die deutsche Bundesregierung klug genug ist, eine Situation zu vermeiden, in der sie überhaupt an den Punkt kommt, wo sie sich entscheiden muss zwischen der Befolgung einer Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs einerseits oder eben der Verhaftung des Ministerpräsidenten Israels auf deutschem Boden andererseits. Das zu vermeiden, wird die deutsche Regierung in der Lage sein, auch wenn sie politisch in der einen oder anderen Frage anders denkt als ich. Aber an dem Punkt, glaube ich, sind wir uns hoffentlich einig.
Herr Lindl, das hieße, dass das Dilemma, das auch Sie umtreibt, politisch entschieden werden muss. So wie Herr Hart das gerade gesagt hat. Er hat gesagt, wenn Netanjahu käme und die Haftbefehle bestünden, wohlgemerkt doppelter Konjunktiv, ist alles noch nicht so weit, dann müsste sich die Bundesregierung entscheiden und im Zweifel Herr Netanjahu nicht festnehmen und möglicherweise eine Schädigung des, ja, sagen wir mal, Weltrechts, des allgemeinen Völkerrechts in Kauf nehmen und auch möglicherweise der Gerichtshöfe in Den Haag.
Ja, also das ist schon, was Herr Hart sagt, schon bemerkenswert. Das ist ja, wenn ich es nicht falsch verstehe, ja ein Aufruf zum Verstoß gegen ein Urteil des ISTGH. Also, dass Deutschland sich nicht an das Völkerrecht bzw. Völkerstrafrecht halten soll.
Noch gibt es das ja nicht, ne?
Noch also gibt es nicht. Das stimmt. Ja. Aber der Punkt ist der, die Situation wird überhaupt nie passieren. Davon gehe ich fest auf.
Und also, warum diskutieren wir dann darüber?
Naja, weil es trotzdem relevant ist, wie wir uns verorten. Aber ich sage Ihnen, warum es nicht passieren wird, ist der Grund, weil, also ich gehe davon aus, dass diese Urteile kommen werden, aber natürlich mit Netanjahu und Gauland werden nicht nach Deutschland reisen. Ganz einfach vor dem Hintergrund, dass keine Regierung ihnen Schutz gewähren kann. Es kann jederzeit ein Gerichtsurteil in Deutschland geben, das sagt, Deutschland muss diese beiden Personen dann verhaften, wenn ein solcher Strafbefehl vorliegt. Das heißt, politisch kann das nur bedingt entschieden werden. Eine ähnliche Situation hat man übrigens paradoxerweise in Südafrika gehabt, als Bashir, der mit einem solchen Strafbefehl des ISTGH gesucht wurde, der sudanesische Präsident. Die südafrikanische Regierung wollte ihn vor einigen Jahren nicht festnehmen, aber ein Gericht hat es entschieden. Bashir konnte bis konnte das Land verlassen. Aber genau diese Situation ist es auch, die potenziell Netanyahu oder Gallant sehen könnten in Deutschland. Das heißt, es liegt nicht komplett in der Hand der Bundesregierung. Das wollte ich nur mal festhalten. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, zum Urteil des IGH, dass Israel den Krieg anhalten sollte.
In Rafah.
Das stimmt so nicht. Das Urteil lautete, dass Israel alle Handlungen einstellen soll, die quasi genozidal sein könnten gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Also die heißt Physical Destruction in Whole or in Part may inflict. Und das im Prinzip sind wir wieder genau auf dem Punkt, in dem wir auch vorher waren. Israel sagt, das machen wir ohnehin nicht. Südafrika sagt, das macht ihr dauernd. Das heißt, wir werden weitere Klagewellen sehen.
Mhm. Herr Kindler, und dann heißt das für uns einfach zuwarten und diese Klagen abwettern?
Nein, Deutschland engagiert sich jetzt ja auch schon massiv vor Ort für eine Friedenslösung. Ich glaube, was am wichtigsten jetzt ist, neben dessen, dass wir unsere Solidarität mit Israel grundsätzlich bekunden, aber gleichzeitig auch auf die Bedeutung von Menschenrechten und des humanitären Völkerrechts massiv drängen, und das machen wir seit Monaten, also im Parlament wie in der Regierung, zusammen auch mit den USA, wenn man sich anguckt, wie eng die USA und auch die Bundesregierung zusammenarbeiten, jetzt nicht bei der Frage der Gerichtsentscheidung, sondern aber bei der Frage, wie man auch den Militäreinsatz auch kritisiert und die humanitäre Lage auch vor Ort adressiert, glaube ich, dass das das Wichtigste ist, dass es einen humanitären Waffenstillstand jetzt auch gibt. Mit Freilassung der Geiseln und mit der Möglichkeit, dass Menschen im Gazastreifen eben versorgt werden können mit Medizin, mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Strom. Also die Lage dort ist wirklich katastrophal und dort muss man jetzt schnell handeln. Es muss schnell. Ich hoffe, dass die Verhandlungen, die ja auch jetzt wieder anscheinend zurzeit auch stattfinden, die auch, wie Hart sagt, auch zum Teil von der Hamas torpediert werden, jetzt wieder mit den Angriffen auf Tel Aviv, die wir gestern gesehen haben und heute gesehen haben, dass das schnell zu einem Ergebnis kommt. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass wir eine differenzierte Debatte in Deutschland brauchen. Da würde ich Herrn Linde nochmal aufgreifen. Wir brauchen eine differenzierte Debatte über den Umgang mit Israel, weil wir einerseits schon auch israelbezogenen Antisemitismus massiv auch weltweit und in Deutschland zum Teil auch sehen, auch gerade bei bestimmten Gruppen, egal in welchem politischen Spektrum, zum Teil aber wir auch sehen, dass das auch nicht so verfängt. Denken wir zum Beispiel an den Eurovision Song Contest und die Boykottforderung, wie viel Stimmen auch die israelische Künstlerin bekommen hat für ihr sehr gutes Lied aus vielen Ländern der Welt, oder vielen Ländern Europas, auch aus Deutschland. Also auch da gibt es auch in der Bevölkerung differenzierte Meinungen. Ich glaube, diese differenzierte Debatte, die wir auch heute hier im Deutschlandfunk führen, mit verschiedenen Argumenten, ich glaube, die lohnt es sich auch innenpolitisch zu führen, weil die Lage komplex und kompliziert ist. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
Ja, sagt Sven-Christian Kindler. Und ich lasse es jetzt mal so stehen, weil es wird 11.28 Uhr. Wir könnten eigentlich noch 2 Minuten weiter diskutieren, aber wir haben Europawahlen und daher auch Wahlwerbung im Deutschlandfunk. Ich danke meinen Mitdiskutanten Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Sven-Christian Kindler von der Deutsch-Israelischen Parlamentariergesellschaft und Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik für die Teilnahme an dieser Sendung und natürlich auch Dank an Region Technik hinter der Scheibe. Machen Sie es gut. Ich bin Theo Gers. Kommen Sie gut durch die Woche.